Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Weg hier, den Kopf frei kriegen. Dieses dramatische Geschehen rund um Jesus in den letzten Tagen mit der Kreuzigung sitzt tief, enttäuscht und hoffnungslos. So geht es den Emmaus-Jünger. Wer will denn noch in Jerusalem bleiben, nach dem all dem, was da passiert ist? Die Emmaus-Jünger, die gehörten zum erweiterten Jüngerkreis und kannten Jesus gut. Von dem einen wissen wir den Namen Kleopas, von dem anderen erfahren wir es im Himmel. Sie sind Jesus gefolgt, haben seine Wunder gesehen, Lehren gehört, die Gemeinschaft genossen und sie waren überzeugt, er ist der lang ersehnte Messias, der das Volk mit Macht aus der Hand der Feinde befreit. Doch das kam alles anders. Die Schriftgelehrten und Hohepriester hatten ihren Messias zu Tode gebracht. Statt seinen Thron als König einzunehmen, wurde er zwischen zwei Verbrechern ans Kreuz genagelt. Statt sich seine Feinde zum Fußschemel zu machen, wurde er mit Füßen getreten. Die ganze Hoffnung der Jünger auf einen Schlag vernichtet. Was macht man da als enttäuschte Gläubige? Sie verlassen die Schar der anderen. Und sie gehen los, weg von Jerusalem, 11 Kilometer weiter, so 2 Stunden entfernt, in das Dorf Emmaus. Und dabei reden sie, offensichtlich können das auch Männer tun, sie reden über die letzten Geschehnisse. Aus dem griechischen Text könnte man auch übersetzen, sie reden über das, auf was sie gestoßen sind, was ihnen vor die Füße fällt. Es können Hindernisse sein, es kann auch schon mal wehtun, wenn man dran knallt. Und dabei was einfach weglaufen, joggen, den Kopf freikriegen, das kennen wir doch, oder? Sie laufen weg am Tag der Auferstehung, weil in Jerusalem zu bleiben auch keine Lösung ist. Vers 15. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Plötzlich kommt Jesus dazu und geht mit. Und das ist die Verheißung für alle, die zweifeln. Jesus ist schon da. Vielleicht musst du das heute neu hören. Jesus ist nicht erst dann in deinem Leben, wenn du an ihn glaubst, wenn du auch seiner Gegenwart gewiss bist. Wir Christen können leicht in diese Falle treten, wo wir denken, wenn ich so eine geistliche Temperatur komme, wenn ich dieses eine Lied singe, wenn ich und was weiß ich, wenn ich dann da bin. Nein, das Kennzeichen des Auferstandenen ist, ich bin da, bevor du glaubst. Er ist schon da als der unbekannte Dritte, wo Menschen laufen, wo Menschen sich verlaufen, wo Menschen niedergeschlagen sind, verzweifelt, hoffnungslos und maßlos enttäuscht von Gott und Menschen. Da sagt er, ich bin da, ich bin schon da. Und ich kenne auch heute deine Zweifel. Ich weiß, wovon du enttäuscht bist. Vielleicht von Menschen, von Gott. Und vielleicht sagst du, ich kann gerade Gott nicht sehen oder spüren. Dann lass dir sagen, er ist jetzt schon da. Und er sagt, bei mir darfst du ehrlich sein, sprich alles aus. Alles, was dir auf dem Herzen liegt. Und ich freue mich, dass wir jetzt ein kurzes Zeugnis von Marion hören.
Ja, guten Morgen. Ich möchte euch ganz kurz von meiner persönlichen Emmaus-Erfahrung berichten, so wie der Olli das jetzt schon angefangen hat zu predigen. Ich war vor 4 Wochen wieder mal mit dem Radl unterwegs. Also ich fahre gern bei uns so über die Felder und wir haben auf dem Weg zum See ein Feldkreuz, so ein ganz klassisches Feldkreuz mit Korpus. Und das ist immer so die Zwischenstation für mich, wenn ich mit dem Radl unterwegs bin, dass ich da einfach innehalte und ins Gebet gehe und ja einfach Gegenwart Gottes suche. Und es war ja vor 4 Wochen und ich kam wieder mit meinen ganzen Bitten und allem vor Gott, dass er doch bitte kommen möchte und mich in meinem Leben leiten möchte und dass er doch Frieden schenken soll in dieser unfriedlichen Welt. Und dann war es auf einmal ganz klar, also ich habe keine akustische Stimme gehört, sondern es war einfach ganz klar, ganz bewusst, dass Jesus sagt, ich bin doch schon da. Ich bin doch schon da und es ist vollbracht am Kreuz. Also diese Gewissheit, ich bin doch schon da, ich muss nicht immer bitten, komm doch bitte und erfüll mich bitte und bring doch bitte Frieden. Nee, Jesus sagt ganz klar, ich bin doch schon da. Und es hat überhaupt nichts zu tun mit, dass ich irgendwie akustisch was höre oder was sehe, sondern einfach diese Gewissheit in meinem Leben und in meinem Herzen. Und das wollte ich gern mit euch teilen und euch weitergeben, dass Jesus uns zusagt, ich bin doch schon da.
Dankeschön. Lukas, der Schreiber des Evangeliums, lädt uns heute ein zu fragen, wie gehst du mit der Nachricht um, der Herr ist auferstanden? Glaubst du daran, wenn du alleine bist, wenn du nach Hause gehst? In der Gemeinde und im Hauskreis ist es manchmal leichter zu glauben, man ist total beflügelt, singt gemeinsam Lieder, hört die Predigt, Kirchencafé tauscht man sich aus, jemand betet noch für einen, das ist super, so ein Gesamtpaket, das stimmt sonntags und dann geht man nach Hause. Man schaut sich Nachrichten an, langsam kommen dann Zweifel, ja stimmt es eigentlich, das was der da gepredigt hat, Auferstehungskraft, er ist da, wirkt und so und dann ist eine persönliche Enttäuschung vielleicht noch da und schon hat man das Gefühl, ja, Gott ist nicht wirklich da, oder? Doch, er ist da und er hört zu. Wir lesen weiter, er hört auch den Jüngern zu und will, dass sie ihre Enttäuschung aussprechen. Und er fragt, worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Vers 18, und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Vers 19, und Jesus sprach zu ihnen, was denn? Setzt einfach noch einen drauf. Ja, was denn? Der gekreuzigte und Auferstandene bekommt von den Jüngern gesagt, sag mal, hast du nichts mitbekommen? Das hat doch jeder mitbekommen. Hast du nichts mitbekommen? Diese Anklage bekommt Gott bis heute millionenfach täglich vorgeworfen, obwohl er da ist. Auf welchem Planeten lebst du, Gott, eigentlich? Braucht Jesus die Information? Nicht wirklich. Er lädt sie ein, diese tiefsitzende Enttäuschung auszusprechen. Das Elend soll raus und dann bleiben sie traurig stehen. Es gibt offensichtlich eine Traurigkeit, die durch Mark und Bein geht, die nur noch sorgt, dass wir stehen bleiben können. Vielleicht hast du sowas mal erlebt, bekommst eine Information, da geht nichts mehr mitlaufen, dann stehst du. So ging es auch den Emmaus-Jüngern. Und dann schildern sie, wie er gekreuzigt wurde. Auch die Entdeckung des leeren Grabes, das war nicht wirklich hilfreich. Ja, Petrus und Johannes und dann auch die Frauen, das haben sie mitbekommen, aber das war nur noch schlimmer, es war überhaupt nicht tröstlich. Alles war erschreckend. Ihr Meister wurde gekreuzigt, gestorben, jetzt gehen wir heim. Dieser lebende Zustand ist ein Beweis, neben vielen anderen, für die Wahrhaftigkeit der Auferstehung Jesu. Wenn Kritiker behaupten, dass die Jünger in ihrer Hoffnungslosigkeit anfingen, ja, irgendwelche Erscheinungen zu haben, zu halluzinieren und sich so eine Auferstehung psychisch produziert haben, dann setzt es aber auch eine Seelenlage der Jünger voraus, in der sie überhaupt sehen wollen. Aber die Bibel beschreibt ganz deutlich, bei den Jüngern ging gar nichts mehr. Die Jünger waren fertig. Da war nichts mal kurz mal in die Metaebene springen. Was könnte das jetzt bedeuten für uns Menschen, dass jetzt gekreuzigt wurde? Lasst uns philosophieren, da muss es doch einen tieferen Sinn geben. Nein, sie waren nicht in der Lage, sich weitere Gedanken zu machen. Der eine ging an den alten Ort fischen, wahrscheinlich hat er noch geweint. Ich denke da an Petrus voller Scham und die anderen schließen sich ein, die anderen laufen weg. Und ich finde es so genial, das Ausmaß der Auferstehung wird dann deutlich für uns Menschen, wenn wirklich diese ganze Enttäuschung der Jünger, wenn wir das zur Kenntnis nehmen, weil wir Menschen, weil sie waren Menschen, so wie wir. Und wie geht es weiter? Nachdem Jesus ihnen zugehört hatte, sagte er, ihr Toren, man könnte sagen, ihr Dummköpfe, ihr Unverständigen und im Herzen träge. Ja? Kapiert ihr es nicht? All dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Vers 26, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose, die Schriften und legte alles aus. Jetzt könnte man sagen, im Seelsorgekurs haben wir es ein bisschen anders gelernt. Erst gut zuhören, das hat Jesus gemacht. Und dann soll man Empathie zeigen, Emotionen spiegeln. Das hat Jesus wiederum nicht gemacht. Was hat er stattdessen gemacht? Er hat ein Schimpfwort benutzt. Dafür, das heißt Sohn Gottes. Dass der Sohn Gottes hier so ein heftiges Wort benutzt, sagt doch einiges aus, oder? Offensichtlich war es mal nötig, auf eine Dringlichkeit, eine Notwendigkeit hinzuweisen, die wir seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden nicht verstehen wollen. Mit unseren lahmen, schweren Herzen. Es geht um das Wort musste. Der Auferstandene musste. Er sagt selbst, musste nicht der Christus dies erleiden? Versteht ihr das nicht? Das ist völlig klar. Es ist eine innere Notwendigkeit. Ihr lest doch Mose, die Propheten, also das Alte Testament. Das wird doch deutlich, dass ich kommen musste. Jesus sagt aber zum Glück nicht einfach, man glaubt halt. Nein, er baut eine Brücke des Verstehens und offenbart, was in den Schriften steht. Mit den Jugendlichen haben wir in Hurlach eine Freizeit gemacht mit dem Thema der rote Faden durch die Bibel. Wir durften erleben, was für eine Liebesgeschichte Gott mit den Menschen schreibt. Angefangen im Garten Eden, diese allumfassende Vertrautheit, die Liebe zwischen Gott und Menschen. Es war so schön im Garten mit ihm spazieren zu gehen. Es war so ein vergoldeter Raum und Früchte und es war mega. Und dann wurde ein Glas einfach pum runtergeschmissen. Alle sind so, hey, geht's noch? Ja. Alle waren zutiefst geschockt über diesen Bruch. Es war jetzt symbolisch ein Weinglas, aber ja, es war einfach, es ist ein Bruch, was da passiert ist. Misstrauen, Tod kommt ins Spiel. Und dann fiel der Satz, den sich die Jugendlichen gut einprägen sollten. Wenn wir das Alte Testament lesen und die Folgen des Bruchs im Garten Eden erkennen, wenn wir nicht das Alte Testament lesen und die Folgen des Bruchs genau im Garten Eden erkennen, dann werden wir auch das Kreuz und die Auferstehung nicht begreifen. Wenn wir jetzt wirklich das Alte Testament nicht lesen und dann irgendwann kam da mal so ein Jesus wie so ein Weihnachtsmann, hat uns dann beschenkt, hat uns so vergeben und dann ist er wieder weggegangen und so. Nee, das ist keine Beliebigkeit. Dahinter steckt ein blutendes Herz. Und im Alten Testament wird das in den Geschichten sichtbar, was das für ein Herz eigentlich ist. Gott wirbt und leidet unter der Trennung. Und doch, Gott gibt nicht auf. Er macht einen Bund mit Noah. Und dann macht er einen Bund mit Abraham. Es sollen alle gesegnet werden, alle Geschlechter. Er wählt ein Volk, aber das Volk lebt in Rebellion. Und Gott geht immer auf die Menschen zu, auf die Rebellen zu. Und die Folge ist immer Leiden. Die Propheten leiden, Menschen leiden, 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 leiden. Und so kommt Gott persönlich. Jesus Christus geht ins Leiden. Er trägt die Sünde der Welt. Warum nicht anders, Jesus? Ohne Kreuz, ohne Leiden. Es gibt einen Muss. Wenn Liebe auf Rebellion stößt, dann ist das Ergebnis offensichtlich Leiden. Ein griechischer Philosoph schrieb ein Werk, ich sag's noch nicht von wem, in dem er mehrere Personen über die Gerechtigkeit und ihre mögliche Verwirklichung in einem idealen Staat, wo sie diskutiert haben. In diesem Werk sind 7 Menschen und die eine Person fragt, sag mir, wie sieht denn eine Welt aus, wenn in dieser Welt wirklich einer vollkommen gerecht lebt? Und der andere antwortet, na, dann wäre das Ergebnis, am Ende werde der Gerechte gegeißelt, gefoltert, gefesselt, geblendet, schließlich nach all diesen Leiden gekreuzigt. Platon in seinem Werk Politeia 375 vor Christus. Das ist die Logik der Menschen seit dem Bruch im Garten Eden. Der Stärkere muss seine Macht zeigen, indem er draufhaut, indem er sich wie auch immer durchsetzt auf Kosten der anderen. Den anderen mit Worten und Taten fertig machen. Dem Gegenüber erkennbar machen, ich stehe über dir. Mit Blicken, mit Worten, mit Taten. Und genau dafür steht der Sohn Gottes. Und viele Religionen haben eben Schwierigkeiten, Jesus als den Sohn Gottes anzuerkennen. Wenn Jesus Gottes Sohn wäre, dann müsste er doch nicht sterben. Schaut euch Shiva an, Ganesha, Lakshmi, Allah. Das sind allmächtige Götter, die müssen nicht leiden. Deswegen haben auch viele einfach Schwierigkeiten mit dem Sohn Gottes. Allah ist so groß, er kann auch so vergeben. Aber ist das so wahrhaftig? Ein Gott, der einfach sagt, schwamm drüber, obwohl keiner drüber leidet, weil ich es kann. Ist das so wahrhaftig? Jesus sagt, nee, eben nicht schwamm drüber. Ich sehe jedes einzelne Leid, jede Träne habe ich aufgefangen. Und genau dafür komme ich. Und ich sterbe den schlimmsten Tod. Es ist also keine Beliebigkeit, keine Willkür, den Weg des Leidens bis zum Tod am Kreuz zu gehen. Es ist eine Notwendigkeit, weil er uns liebt. Es geht weiter. Als sie im Dorf ankam, tut Jesus so, als wollte er weitergehen. Und er nötigte, und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Herr, bleibe bei uns. Der Tag hat sich geneigt und er ging hinein, um zu bleiben. Die Jünger sind gastfreundlich und bitten den unbekannten Bibellehrer zu bleiben. Und es wurde dunkel. In Israel wird es wirklich dunkel. Also so spätestens nach 19 Uhr wird es dunkel. Und sie sagen, bleibe bei uns. Man könnte sich fragen, wer hilft dir eigentlich wen? In der Nacht ihres Lebens, in der Nacht der Hoffnungslosigkeit ist das Einzige, was für die Jünger noch zählt, Herr, bleibe bei uns. Und das war das Christen, das Abendgebet der Christenheit. Bleibe bei uns am Abend des Tages, am Abend des Lebens, am Abend der Welt. Und er bleibt. Er kommt rein und sie haben Tischgemeinschaft. Und es geschah Vers 30, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Und wir denken da heute direkt an die Abendmahlsworte, an die Einsetzungsworte. Wir werden es auch später feiern. Doch was passiert dann? Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Er könnte doch ihre Augen aufmachen bei dieser zweistündigen Bibelstunde, die er gemacht hat. Also das wäre auch schön, wenn wir diese Bibelstunde heute noch hätten. Irgendwie so 2 Stunden von Mose angefangen. Ich musste ja sterben. Dann müssten wir, glaube ich, heute nicht hier predigen. Aber das passierte offensichtlich nicht. Es passierte am Tisch. Wie Jesus es 3 Jahre lang getan hat, Tag für Tag bricht er das Brot und hat Tischgemeinschaft. Es war die Demonstration von Gottes Gegenwart. Es war sein Erkennungsmerkmal. Dahinter steckt sein Anliegen. Ich will mit euch so sehr Gemeinschaft haben. Ich sehne mich. Ist es bei euch auch so? Ich bin das Brot des Lebens. Ich führe euch zur Gemeinschaft mit dem Vater. Es ist für uns schwer vorzustellen. So, wir essen oft nur nebenbei, so zwischen der Arbeit und dann direkt weiter Arbeit, irgendwas zwischen die Kiemen. Da ist es so, ich habe Zeit und ich genieße diese Gemeinschaft. Und ich verzweck die Gemeinschaft auch nicht zu einem Arbeitsmeeting oder so, sondern ich habe Zeit für dich. Und das ist, jedes Essen war ein Vorgeschmack von Gottes Herrlichkeit und dem zukünftigen Mahl gemeinsam mit dem Vater im Himmel. Und Jesus bleibt, er tritt zurück in die Unsichtbarkeit. Und das ist ein Geheimnis, es durchdringt alles. Er ist allgegenwärtig und doch übersteigt seine Wirklichkeit das Universum. Er ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Und als Jesus plötzlich weg ist, ist aber keine Enttäuschung da, sondern Riesenfreude. Ihr Herz brannte, weil das lebendige Wort ihnen die Schrift öffnete. Und sie begreifen ja, das musste ja geschehen. Für mich persönlich, für jeden Einzelnen. Und vielleicht haben sie erkannt, warum sie so traurig waren. Vielleicht hatten sie erkannt, dass sie diesen Wunsch hatten, Jesus zurückzuholen in diese Umstände, in dieses mit ihm rumlaufen, Wunder sehen und Gemeinschaft zu haben, es ist echt schön. Ihr Herz brannte. Und deshalb ist es auch für uns so wichtig, dass wir in der Bibel lesen und den Heiligen Geist fragen, dass er uns das offenbart. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das durften die Jünger erleben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt im Hauskreis oder einfach egal wo über Jesus erzählst, da liegt eine Verheißung, weil dann kommt Jesus zu Wort. Es steht in Lukas 10, 16, wer euch hört, hört mich. Wer euch verachtet, verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Und ich finde es einfach genial. Wir dürfen Jesus zu Wort kommen lassen und dafür sorgen, dass er sorgt dafür, dass die Herzen in Brand gesteckt werden. Nur dann wird er unsichtbar. Und vielleicht denkst du, ja, das ist schön für die Jünger, die durften es erleben. Ich nicht. Wenn ich den mal sehen würde, dann würde ich nicht so viel zweifeln. Mose wollte auch sehen, hat er nicht geschafft. Auch Propheten fielen zu Boden. Wir werden von Angesicht zu Angesicht im Himmel ihn sehen. Aber Liebe will doch sehen. Genau, Liebe will sehen und Glaube schaut ins Unsichtbare. Eine Spannung, die wir Menschen gut kennen, oder? Und solange wir hier leben, wird es oft sein, dass Glaube und Zweifel beieinander wohnen. Wenn ich warten würde, bis der letzte Zweifel ausgeräumt ist, ich glaube, weiß ich nicht, man würde auch nicht irgendwie sich für einen Beruf entscheiden, nicht heiraten, ich würde auch nicht für Menschen beten, man weiß ja nie, was passiert. Wir leben immer ins Unsichtbare hinein und ins Unbekannte hinaus. Ich beruf dich, geh los. Ja, wohin? Schritt für Schritt. Ich zeig's dir. Dennoch dürfen wir sehen. Der Heilige Geist deckt uns auf, wer Jesus ist. Er schenkt uns geöffnete Augen des Herzens. Und dann dürfen wir, wie bei Mose, seine Spuren erkennen. Der Heilige Geist macht uns Jesus sichtbar. Wir sehen dann Vergebung, Geduld und Güte. Ja, wir sehen wiederhergestellte Beziehungen. Wir sehen, wie der Vater uns versorgt. Wir sehen das Lamm am Kreuz. Wir sehen Sieg über den Tod. Wir sehen seine Spuren, Spuren der Herrlichkeit. Und Gott redet mit uns. Er sagt im Alten Testament schon, ich bin da. Und sein Charakter ist Gnade, Erbarmen, Treue, Fürsorge, Zuneigung, Verlässlichkeit, Zugänglichkeit. Das sind alles Namen Gottes. Wir leben jetzt in der Zeit des Glaubens und irgendwann werden wir ihn sehen. Angesicht, von Angesicht zu Angesicht. Und solange legt er uns die Hand auf und sagt, sieh auf Jesus. Und oft merken wir erst im Rückblick, boah, da konnte ich doch Spuren erkennen. Er hat mich getragen. Und dann reicht es wieder für den nächsten Schritt und den nächsten. Jesus geht, aber die Jünger sind von seinem plötzlichen Verschwinden nicht enttäuscht. Was bleibt, ist die Freude, das brennende Herz, die Gewissheit der Auferstehung. Was machen sie dann? Genau, sie schlagen Liederbücher auf, singen, predigen nochmal und gehen wohlgenährt und im Frieden des Herrn schlafen. Nein, tun sie nicht. Das Erkennungsmerkmal der Christen ist, sie bezeugen den Auferstandenen. Erst laufen die Jünger weg von Jerusalem und wollen Schutz suchen in der Nacht. Die Nacht steht für Gefahren, für Hindernisse, ja, für Unsicherheiten. In der Nacht sollte man lieber die Augen zumachen und schlafen. Aber nicht bei den Jüngern. Sie leben in einer neuen Realität, in der Jesus als Auferstandener in der Mitte ist. Hinter dem Ruf, der Herr ist auferstanden, ist ein Brennen, es ist eine Gewissheit, es ist ein Vertrauen. Sie haben keine Angst vor der Nacht. Sie ziehen sofort los im Dunkeln. Zurück zum Ort des Schreckens, zum Ort der Spannungen. Lukas möchte uns Mut machen, an die Orte zu gehen, von denen wir weglaufen. Vielleicht kennst du die Orte, Begegnungen, von denen du lieber wegläufst. Versuchst den Kopf frei zu kriegen, aber es trifft dich immer wieder mit voller Wucht. Und der letzte Vers macht deutlich, was uns an den Orten erwartet, wenn wir zurückgehen. Sie kamen zurück und fanden die 11 versammelt. Und ehe sie was sagen konnten, rufen die anderen schon, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und den Simon erschienen. Interessant, oder? Der Auferstandene ist immer vor seinen Zeugen wieder vor Ort. Deshalb darfst du getrost in die Nacht gehen. Er ist schon da, an die Orte. Du kennst die Orte, ich kenne meine Orte. Und der Friede Gottes bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.